Tut dir heute Morgen schon gut, von Wasser zu singen?
Wir müssen surfen lernen. So ist das Thema der heutigen Predigt. Ich selber bin noch nie auf einem Surfbrett gestanden. Ich werde das auch nicht tun. Aber die Wellen unseres Lebens, die machen uns manchmal ganz schön zu schaffen. Und wie gesagt, wie die Annette schon sagte, Thema der Predigt soll so ein bisschen sein, wie können wir lernen, damit umzugehen, auf diesen Wellen zu reiten, durch diese Wellen auch hindurchzukommen. Am kommenden Sonntag werde ich den Peter vertreten und dann möchte ich gerne den zweiten Teil oder eine Fortsetzung der Predigt. Was ist, wenn Gott uns in seinen Dienst nimmt, wenn uns der Glaube vielleicht sogar gefährlich wird mit dem, was Gott von uns erwartet? Als wir über das Thema der Predigt gesprochen haben, haben wir gesagt, welchen Predigttext kann man denn dazu nehmen? Ich möchte von Petrus erzählen und den Jüngern, aber ich will den Text heute nicht lesen, sondern ich möchte ihn heute erzählen. 5000 Menschen waren da und hörten Jesus zu. Und als es Abend wurde, wollten die Jünger sie nach Hause schicken. Aber Jesus sagte, wir werden sie versorgen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger todmüde waren und eigentlich nichts lieber wollten, als sich zurückziehen und ausruhen, schlafen. Aber dann sagte Jesus, wir wollen diese Menschen versorgen. Schaut nach, wer was zu essen dabei hat. Und die Jünger machten sich auf den Weg und sie fanden 5 Brote und 2 Fische. Wir kennen die Geschichte. Und anstatt sich auszuruhen, ging es los mit viel, viel Arbeit. Danach dann schickte Jesus die Jünger ins Boot. Er sagt, fahrt raus, es ist Zeit zur Ruhe. Und auch hier merken wir diesen Rhythmus, von dem Annette am Anfang sprach. Nach dieser harten Arbeit war es endlich Zeit, sich auszuruhen. Und sie konnten rausfahren auf den See Genezareth. Stellt euch vor, wie das Boot dann in Ruhe da draußen glitt. Es konnte keiner nachkommen, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Es ist das einzige Boot gewesen. Und sie konnten endlich ausspannen. Endlich wieder zu sich selber kommen. Vielleicht schlafen. Aber am späten Abend gab es einen heftigen Sturm. Diese Stürme sind auf dem See Genezareth keine Seltenheit. Hohe Wellen schlagen und für so ein kleines Boot ist so ein Sturm wirklich gefährlich. Jesus war nicht dabei, er hatte sie alleine geschickt. Jesus selbst hatte sich zurückgezogen und nutzte die Zeit, um mit seinem Vater im Gespräch zu sein, um zu beten und wieder neue Kraft zu tanken. Am späten Abend, das wird wahrscheinlich so gegen 23 Uhr gewesen sein. Die Jünger wurden in eine Situation gestellt, die sie überhaupt nicht wollten, denn sie mussten wach sein, sie mussten wieder ran, sie mussten kämpfen gegen den Untergang. Und sie taten es. Und dann in den frühen Morgenstunden, wie die Bibel sagt, in der letzten Zeit der Nacht, da kam jemand auf sie zu. Jesus kam auf sie zu, aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie waren mit den Nerven völlig am Ende. Man darf sich das nicht so einfach vorstellen, in so einer kleinen Luftschale zu kämpfen und jeden Augenblick mit dem Untergang zu rechnen. Und dann kommt da einer übers Wasser, ohne Boot, durch diese hohen Wellen hindurch. Und die Jünger denken, das kann nur ein Gespenst sein. Und sie schreien vor Angst. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Die Jünger erkennen die Stimme ihres Meisters. Sie erkennen Jesus an der Stimme. Und dann spüren sie auch, das ist wohl Jesus. Aber Petrus will eine Bestätigung. Er sagt, wenn du das wirklich bist, dann lass mich zu dir kommen, dann geht das auch. Ist das Zweifel oder vielleicht sogar Übermut? Geht er da nicht zu weit? Aber Jesus lässt ihn kommen und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Ich war vor kurzem mit meinem Enkel auf so einem Freizeitgelände und da ist auch so ein nachgestellter See, über den man laufen kann. Der ist ganz glatt und ganz eben. Man sinkt so ein kleines bisschen ein. Als ich da saß und mir das anguckte, dachte ich, so ähnlich muss das gewesen sein. Aber das stimmt doch gar nicht. Das waren hohe Wellen. Und Petrus geht auf Jesus zu und das funktioniert auch solange wie er auf Jesus blickt. Und dann guckt er aufs Wasser und geht unter. Und er schreit. Er schreit voller Angst um Hilfe. Jesus holt ihn aus dem Wasser, er reicht ihm die Hand und beide steigen ins Boot. Und erst jetzt stillt er den Sturm. Und erst jetzt wird es wieder ruhig. Und dann loben die Jünger ihn. Und dann können sie auch laut sagen, das ist Jesus, das ist Gottes Sohn. Und auf diesem ruhigen Wasser kommen sie zurück ans Ufer. Ich finde diese Geschichte, die ihr gerne in Matthäus 14 ab Vers 22 nachlesen dürft, da wird so ein bisschen deutlich, wie unser Leben ist. Abgesehen von den Phasen Geburt und Großwerden, sondern der Alltag. Das, was wir jeden Tag bestehen dürfen. Wir arbeiten. Wir kommen in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen. Manchmal erleben wir Wunder. Und manchmal, dann können wir wieder ausruhen. Und stehen wieder davor zu arbeiten. Vielleicht total erschöpft und trotzdem wird noch viel mehr von uns erwartet. Wir geraten in Not, erschrecken, haben Phasen des Lebens, in denen wir uns sicher fühlen und andere, in denen wir glauben, unterzugehen. Und wenn wir denken, es geht nichts mehr, alles ist am Ende, reicht uns Jesus die Hand und wir kommen wieder hoch. Es gibt Phasen des Lebens, in denen wir sicher dahin gleiten und festen Boden unter den Füßen haben. Das Leben geht nicht ruhig vonstatten. Das Leben hat verschiedene Wellen, ist oft wie eine Achterbahn. Und es gibt Zeiten, da sind wir ganz oben und Zeiten, da sind wir wieder ganz unten. Manche Strecken sind gerade, manche haben Kurven, sodass man sich halten muss. Und manchmal steht unser Leben gerade Kopf. Das Leben verläuft in einem Rhythmus, zyklisch. Und es gibt Phasen der Spannung mit neuen Herausforderungen. So wie Jay jetzt, der am Dienstag zur Schule geht. Oder Caro, die fertig ist und die mit einer Ausbildung beginnt. Es gibt Phasen der Gleichförmigkeit, der Ruhe. Alles läuft jeden Tag gleich. Es kehrt Routine ein. Es gibt Zeiten der Arbeit und der Ruhe. Wir erleben Gesundheit und Krankheit. Wir erfahren Freude über ein neugeborenes Kind, müssen aber auch die Trauer über einen geliebten Menschen aushalten. Wir dürfen helfen und sind selber hilflos. Wir planen, alles läuft auch nach Plan, und wir müssen uns mit den Überraschungen auseinandersetzen. Mal ist da Wohlstand, mal ist das Leben in der Sorge um Existenz. Das Leben läuft nicht immer rund, es gibt immer ein Auf und Ab. Und es ist nicht immer einfach und sicher. Aber es ist auch nicht immer schwer. Manchmal ist es nicht schwarz oder weiß, sondern einfach grau. Und bei all dem ist es häufig gar nicht so einfach, zufrieden zu sein. Sich zurechtzufinden in diesem Leben und das auch zu akzeptieren. Neulich sagte eine Kollegin zu mir, du hast es ja vielleicht gut. Du gehst bald in Rente. Ich muss noch mindestens 30 Jahre. Die Antwort, dass ich ja schon ein paar habe, das war jetzt nicht das, was sie hören wollte. Aber wie oft hören wir das, wenn ich erst in Rente bin? Und wenn die Kinder erst mal in der Schule sind, dann habe ich morgens wieder Zeit. Oder wenn ich erst die Schule hinter mir habe, dann fängt das Leben an. Und wenn ich erst die neue Arbeit habe, dann bin ich auch endlich zufrieden. Wenn wir erst mal umgezogen sind. Oder wenn ich erst mal wieder gesund bin. Wenn. Wie schön war das, als wir die Kinder noch nicht jeden Tag pünktlich in der Schule haben mussten. Oder wie gern ging ich noch mal zur Schule. Oder auf der Arbeit, da wusste ich wenigstens, was mit meiner Zeit anzufangen. Und die Kollegen fehlen mir schon. Im alten Haus war alles viel besser. Als Rentner fühle ich mich manchmal ganz schön überflüssig. Und wir könnten gemeinsam diese Listen fortsetzen. Ich glaube, da kennt jeder was. Wenn erst das ist, oder hätte ich doch, oder wäre doch noch. Und wahrscheinlich haben auch die meisten Aussagen ihre Berechtigung. Irgendwo. Aber all das ändert nichts. Weil das alles entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit stattfindet. Und die Sehnsucht nach dem, was kommt oder was war, hilft uns nicht im Alltag zu bestehen. Das hilft uns auch nicht im Alltag zufrieden zu sein mit dem, was gerade ist. Aber wie können wir in unserer Lebenssituation zufrieden sein, zu Hause sein. Ich denke, das Erste ist, dass wir unsere Situation, so wie sie ist, annehmen. Nicht resignieren, aber akzeptieren. Hebräer 13, Vers 5 steht, hängt euer Herz nicht ans Geld, und ich ergänze, an Jugend, Gesundheit, Schönheit und so weiter, und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Das ist eine ganz klare Aufforderung, da zu leben, wo wir gerade sind. Das so anzunehmen. Sich zu begnügen. Vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen und sie sagte, unsere Kinder sind noch so klein, dass ich sie keinen Augenblick allein lassen kann. Die jüngste Tochter ist behindert. Momentan dreht sich mein ganzes Leben um die Kinder. Ich sagte zu ihr dann auch, das ist aber ganz schön schwer. Und sie sagte, ja, manchmal ist es das auch. Aber ich genieße die Zeit. Meine Kinder gehören jetzt so, wie sie sind, zu meinem Leben. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen beschämt. Es kam kein Jammern und kein Klagen. Und es war ihr auch anzusehen, dass sie das so empfindet. Ich erinnere mich auch noch, als Kind war ich ganz oft bei meinem Patenonkel zu Besuch und da gab es auch eine Oma. Die Oma sehe ich heute noch vor mir, wie sie im Sessel sitzt, denn sie konnte nicht mehr so weit gehen und sie saß da und sie sagte, kann ja nicht mehr viel machen, aber ich kann Kartoffeln schälen, die große Familie, ich kann das Gemüse putzen, all die Sachen, die gehen. Und während ich das alles tue, kann ich für all die, die hier im Hause ein- und ausgehen, beten. Ich habe doch Zeit. Diese Zeit hatte ich früher nicht. Auch die Bibel zeigt uns Beispiele von Menschen, die in der Situation, in der sie leben, die Situation annehmen. Ich erinnere an Josef, der Liebling seines Vaters. Er wird von den eigenen Brüdern verkauft, wird dann die rechte Hand des Potiphar, kommt hoch hinaus und durch eine Verleumdung, durch die falsche Anklage, muss er jahrelang ins Gefängnis. Und dann wird er der zweite Mann im Staat. Und die Bibel beschreibt, dass er Gott immer treu bleibt. Ich denke, uns allen ist klar, dass eine Situation annehmen nicht heißt, dass da nicht Angst und Traurigkeit und manchmal auch Verzweiflung dazu kommt. Aber er blieb Gott treu. Paulus schrieb aus dem Gefängnis in Philipper 4, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Deshalb fordere ich euch auf, fordere ich dich auf, lade Gott ein, der Herr in deinen Umständen zu sein, dass er der Herr deiner Umstände ist, nicht die Umstände der Herr über dich. Danke sagen. Gottfried Keller sagte mal, der Mensch rechnet immer das, was ihm fehlt, dem Schicksal doppelt so hoch an, wie das, was er hat. Fangen wir doch an, Gott zu danken für das, was wir haben. Für all das Schöne und Gute, das wir täglich erleben. Machen wir uns bewusst, wie viel das tatsächlich ist. Gerade die vielen Selbstverständlichkeiten. Wenn ich mir überlege, wenn ich aufstehe, morgens und kann unter die Dusche. Je nach Wunsch, warm oder kalt. Und währenddessen läuft mein Kaffee. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe ein Bett. Ich habe jeden Tag zu essen. Ich weiß nicht, was Hunger bedeutet. Ich habe viel, viel Grund zu danken. In all der Sorge, in all den Problemen und in all den Phasen des Lebens, die trotz alledem schwer sind. Strecken wir uns doch nach Jesus aus, so wie Petrus das tat, und vertrauen auf Gott. Ab und zu gehe ich mit meinen Enkeln auch ins Kino. Und wenn noch viel Zeit ist, dann heb ich die Kinokarten auf, damit auch noch alle da sind, wenn wir sie brauchen. Aber kurz bevor es losgeht, kriegt jedes Kind seine Karte und kann sie dann dem Kontrolleur zeigen und in den Kinosaal gehen. Jedes Kind hat seine Karte. Dann, wenn es sie braucht, zur rechten Zeit. Gott verhält sich so ähnlich. Er stellt sich zwischen uns und unsere Not und wartet darauf, uns zu helfen. Und so heißt es auch in Hebräer 4, Vers 16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Hilfe, die wir brauchen. Zur rechten Zeit. Das heißt nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt und auch nicht immer so, wie wir es erwarten. Die Hilfe, die wir brauchen, nicht die wir wollen. Was hilft uns noch, unsere Lebenssituation anzunehmen? Ich denke, es hilft, dass wir nicht alleine sind. Wir sind als Christen gemeinsam auf dem Weg, sind als Gemeinde unterwegs. Und dabei hat Gott sich was gedacht. Und es macht viele schwere, anstrengende Situationen leichter. Es macht auch Freude viel schöner, etwas zu teilen. Aber vor allen Dingen in den Situationen, wo es uns schwer fällt, zurechtzukommen, da hilft es, dass wir nicht allein sind. Ich mag das Lied von Manfred Siebald unwahrscheinlich gern, gut, dass wir einander haben. Der singt Sorgen, Freuden, Kräfte teilen, auf einem Weg gehen. Und er singt weiter, keiner, der nur immer jubelt, aber auch keiner, der nur immer weint. Oft hat schon Gott uns in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Und auch das zeigt diese Wellen. Niemandem geht es immer nur schlecht. Niemandem geht es immer nur gut. Vielleicht sehe ich mein Gegenüber als jemanden, boah, wenn ich mal so ein Haus hätte, wenn ich so wenig Geldsorgen hätte, wenn. Aber kann ich hinter den Kopf gucken, weiß ich, wie es ihm wirklich geht? Es geht auch gar nicht darum, dass es anderen vielleicht in meinen Augen besser geht. Es geht darum, dass Gott mich in diesem Leben in eine Situation gestellt hat und mir versprochen hat, dass er durch dieses Leben, durch diese Situation mit mir geht. Ich denke, deswegen muss ich auch nicht resignieren. Die Jünger auf dem Boot haben sich nicht hingelegt und haben gesagt, so, jetzt ist Sturm, dann gehen wir eben mal unter. Sie haben gekämpft. Und wir dürfen gemeinsam auf diesem Weg sein. Ganz gleich, was auch passiert. Ganz gleich, was auf uns zukommt. Wir haben etwas, das uns auf den Wellen des Lebens trägt. Wir haben jemanden, der uns in den Stürmen des Lebens die Angst nimmt. Und der uns in den ruhigen Zeiten Gewissheit schenkt. Jesus kennt sich mit dem Element Wasser sehr gut aus. Vielleicht steht die Geschichte deswegen so in der Bibel. Und er weiß, was es bedeutet. Er kennt sich auch mit dem Leben aus. Er weiß, was es bedeutet, gute und schlechte Zeiten zu haben. Die Geschichte von Petrus zeigt aber auch, wir sind dann getragen, wenn wir uns auf Jesus verlassen. Ohne ihn gehen wir baden. Dass Jesus über den See geht, dass Petrus ihm entgegenkommen kann, das ist ein Bild für diese tragende Kraft, die wir erleben. In stürmischen und in ruhigen Zeiten, wenn wir zweifeln, aber auch in den Zeiten der Gewissheit. Gott wird den Sturm in unserem Leben nicht verhindern. Damit würden wir falsche Dinge versprechen. Aber er wird denen, die ihm vertrauen, durchhelfen. Er wird sie halten. Es werden ruhige Zeiten kommen und es werden stürmische Zeiten kommen. Es werden einfache Zeiten kommen und schwere. Es werden spannende und erholsame Zeiten auf uns zukommen. Das wird so weitergehen. Und dann ist es gut, dass wir wissen, wir haben einen Heiland, der uns hält. Wir haben einen Gott, der bei uns ist. Und das hat er versprochen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.